Herzlich willkommen zum Essenz Leben Podcast. Der Podcast, der die Essenz hörbar macht. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du es schaffen kannst, dein volles Potenzial zu entdecken und es voller Freude zu leben, dann bist du hier richtig. Ich bin Christine und ich habe mir vorgenommen, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten und ihre Essenz auch hörbar zu machen. Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz, deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Ich freue mich, heute gibt es ein Interview mit Ulrich Haug. Uns verbindet Indien, auch vielleicht so der Zugang zur Spiritualität in irgendeiner Form. Ulrich unterstützt am Weg andere in ihre Sichtbarkeit. Er macht Webseiten, fotografiert und hat ein immenses Gefühl, ein Gespür, andere in den Spotlight zu stellen. Ich freue mich auf dieses Interview. Ich freue mich, dass Ulrich Zeit gefunden hat. Viel Freude und Inspiration für dich. Lieber Ulrich, herzlich willkommen im Essenz Leben Podcast. Ich freue mich, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch sehr, tatsächlich. Bin sehr gespannt, was so das Gespräch mit sich bringt.
Ich auch. Ich erzähle am Anfang von der Episode, wenn ich jemanden zu Gast habe, immer so, was mich zieht oder warum der Gast jetzt da ist. Und so möchte ich ein bisschen eine Geschichte erzählen. Ich danke Facebook und Instagram, weil dadurch eröffnet sich ein neues Feld. Manchmal sind wir da ja auch ein bisschen so im Widerstand oder vielleicht, weiß nicht, ob du das kennst, dass ich mir denke, wow, die Social Medias, aber sie haben auch ihr Gutes, weil dadurch geht man in Resonanz mit anderen Menschen und kann man so Netzwerke auch bilden. Und auf dich bin ich gestoßen, weil du vor ungefähr, ich glaube, es ist so ein Jahr her, eine Geschichte auf Facebook, sage ich jetzt einmal, geschrieben hast. Also ich nenne es jetzt mal so. Also ich bin aufmerksam geworden, weil du geschrieben hast, du fährst nach Indien und auch schon so in der Anreise war schon ein bisschen so eine Turbulenz mit dem Fliegen. Und ich habe mir gedacht, ah, da ist jemand, der ist gern in Indien, der geht da in Resonanz, der holt sich da irgendwie was raus. Und es haben sich dann ein paar Wochen später hat sich herausgestellt, dass das alles nur eine Story, eine fiktive Story war und ich habe es gar nicht mitbekommen. Und das hat mich irgendwie momentan auch getriggert. Also es war für mich so, ich war da so in der Geschichte drinnen und plötzlich hat sich das nur als Illusion herausgestellt. Und ich nehme an, das war auch so ein bisschen deine Intention vielleicht. Aber ich bin auf dich aufmerksam geworden und habe gespürt, es gibt etwas, was uns verbindet. Es ist jetzt nicht auf der kognitiven Ebene, sondern auf so einer fühlenden Ebene. Ich konnte dich irgendwie gut wahrnehmen und seitdem habe ich mir immer wieder auch Posts von dir angeschaut. Also ich bin so, dass ich da sehr oberflächlich über Facebook drüber gehe, aber wenn ich zum Beispiel was von dir sehe, dann stoppe ich mal oder so, ja? Und möchte heute mit dir auch so ein bisschen eintauchen in die Essenz, wie so immer in meinem Podcast, aber auch in diesen Indian Spirit und mal schauen, wo es uns hinführt. Und deshalb ist meine erste Frage an dich, Ulrich. Indien hat dich gezogen, glaube ich, irgendwann mal. Was ist es, was dich da in Indien gezogen hat und was ist es, was dich vielleicht auch heute noch fasziniert?
Was hat mich an Indien gezogen oder was zieht mich tatsächlich auch, gerade tatsächlich auch wieder stärker nach Indien? Ich stehe, würde ich sagen, seit, wann ist denn das, 2010, 14 Jahren, stehe ich eigentlich in einer gewissen Verbindung zu Paramahansa Yogananda. Es ist einer der ersten, ich glaube, es ist der zweite indische Meister, der in den Westen gegangen ist, der dort eine Art von Yoga und Meditation etabliert hat, damals in Amerika, der eine Organisation aufgebaut hat. Und meine Großmutter hatte irgendwann einen Schlaganfall und in dem Rahmen ist er ihr sozusagen aufgetaucht, wie das manchmal so ist, und hat dann so ihre Praxis über Jahrzehnte eigentlich gemacht, so da im schwäbischen Ländle. mehr oder weniger parallel zu dem christlichen Leben, was dort eher geführt wurde und was auch sie nach wie vor geführt hat. Yogananda war jemand, der versucht hat, immer die Brücken zu schlagen. Da war dann nicht, ah, jetzt hier, das ist Yoga und das Christliche ist doof oder irgendwas. Und er hat immer gesagt, wie es Indien als Kulturraum generell macht. Ah, guck mal, da sind super viele Parallelen. Eigentlich ist Jesus auch ein Yogi und so weiter und so fort. Ich komme aus einer Familie von Akademikern, von Ärzten, Rechtsanwälten. Meine Eltern sind Lehrer. Bis auf eine Tante, eine Großtante von mir, die auch wiederum Teil dieser Bewegung von Yogananda war, sind die meisten Menschen dort nicht so empfänglich. Und mich hat das immer sehr interessiert. Und mich hat das interessiert, weil sowohl besagte Tante als auch meine Großmutter für mich immer auch ein Leuchten in den Augen hatten. Ich frage dann nach. So, ich bin dann jemand, der, wenn ich was sehe, wo ich merke, ah, es ist was für mich Spezielles, da ist mehr Licht zum Beispiel, dann frage ich nach, so, was ist da, wie ist das so? Ich bin sehr neugierig. Und dann hat sich darüber einfach so ein bisschen so der Dialog entwickelt, dann zu dem Zeitpunkt, als ich dann für mich ein bisschen auf den spirituellen Weg gekommen bin, das war einfach nach einer Depression, hat sich dann diese Verbindung aufgebaut. Ich habe angefangen, in dem Rahmen zu praktizieren, hatte dann einfach in Deutschland eine Einweihung. Und das ist eigentlich mein erster, ich nenne es jetzt mal spiritueller Kontakt zu Indien. Ich war davor, weil ich viel gereist bin, einmal in dem Land, aber da war so die spirituelle Verbindung noch nicht so stark, würde ich sagen. Und das hat sich dann einfach für mich über die Jahre so entwickelt. Und ich war dann relativ lange eben nicht in Indien, sondern hatte für mich dann auch ganz viele andere spirituelle Einflüsse. Ich bin auch gar nicht mehr, dass ich diese Praxis mache, aber Yogananda steht immer noch in meiner Wohnung. Aber es gab dann einfach vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren, weil Facebook hat mich daran erinnert, gab es eben für mich, da war ich auch wieder in einer Depression und ich war wieder sehr, 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 sehr am Ende. Ich konnte eigentlich nicht mal mehr meinen Koffer packen. Dann gab es für mich einfach so diese Entscheidung zu sagen, okay, also entweder ich fliege jetzt dahin und der Gedanke war eigentlich auch erstmal nur in den Yoga-Ashram zu gehen, aber ich habe gemerkt, ich brauche mal eine innere Struktur. So. Ich brauche irgendwie etwas, es war der Gedanke, was mich innerlich so zusammenhält, dass ich so in dem Chaos, was ich im Äußeren wahrnehme, aber auch in meinem Leben, dass ich wie so auf dieser Ebene zu mir komme. Und ich war dann in einem anderen Ashram tatsächlich. Von Babaji, also Haider Kann Babaji. Es gibt da zwei, das ist jetzt ein bisschen tiefgehend, mit tatsächlich noch zwei Bekannten von mir. Und es war so, dass ich wahnsinnig fast Angst hatte, nach Indien zu gehen. Sowohl in den Ashram, weil der hat schon was sehr Spezielles und ich konnte es nicht ganz einschätzen. Aber auch generell nach Indien, weil ich, wie gesagt, meinen Koffer kaum packen konnte. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt in Delhi hier ankomme, ich komme wahrscheinlich damit nicht zurecht und ich bin viel gereist. Ich habe überhaupt kein Problem mit Reisen und irgendwo hinzukommen. Aber ich war einfach so erschüttert. Ich habe sogar ein Hotel gebucht. Ich habe einen Shuttle vom Flughafen zum Hotel. Ich habe das nie gemacht. Nie, nie. Also ich bin immer irgendwo angekommen und gedacht, naja, irgendwo werde ich schon gucken, wo ich hinlaufe. Und im Fall der Fälle laufe ich ein bisschen rum und dann wird sich das irgendwie finden. Und zwar gar nicht so. Und ich war so gefühlt ein paar Minuten dort und wurde immer normaler. Und sozusagen diese ganze Schwere und Depression und Verzweiflung und was auch immer da war, die war dann erstmal wie weg. Und ich habe dann immer tagelang noch, weil ich dann relativ schnell diesen Freunden begegnet bin, haben gesagt, hey, aber ihr müsst auch, ey, ganz ehrlich, ich werde hier wahrscheinlich innerhalb von, ich kenne das, das ist jetzt so ein Hoch und jetzt bin ich dann wahrscheinlich übermorgen, lege ich wahrscheinlich irgendwie hier im Bett und komme nicht mehr raus und so weiter und so fort. Und faktisch ist es nicht eingetroffen. Faktisch ist es so, dass ich die paar Wochen, die ich dann dort war, ganz viel von dem erlebt habe, was mir ich lebe in Deutschland, in Mitteldeutschland inzwischen, aber was mir hier so fehlt, ich hatte einfach das Gefühl, es ist ein geistig, menschlich, kulturell super offener Raum. Und in diesem super offenen Raum können sich einfach, ich nenne es jetzt mal Wunder, aber ich meine das einfach Koinzidenzen, Zufälle, Begegnungen, Magie, Unvorhergesehenes, all das erleben, all das ereignen, was ich, darf man das sagen, was ich im Mitteldeutschen, aber generell so in Europa eigentlich nicht mehr eignen kann,
Das kannst du gerne genauso sagen.
weil hierfür das Feld dafür kaum da ist. Und das ist das, was mich bei der Spiritualität immer schon super interessiert ist. Was für ein Feld wird dadurch eigentlich errichtet? Jetzt haben wir da einen ganzen Kulturraum von Indien, aber es gibt den Kulturraum zum Beispiel auch in Thailand, im buddhistischen. Und was macht das mit den Menschen? Und was macht das mit jemanden, wenn, also zum Beispiel jetzt mit mir, wenn ich da eintauche und dafür entsprechend offen bin. Und das ist so das, was mich da hinzieht. Und ich habe immer gesagt, naja, im Endeffekt, was habe ich in Indien erfahren? Ich habe mich einfach normal gefühlt. Ich habe mich einfach wie ich gefühlt. So. Und das ist dann sehr, sehr simpel. Ich brauche da gar nicht so viel. Das ist das Phänomen, was viele Menschen, glaube ich, kennen, die in Indien sind, die dann sagen, ja, ich brauche nicht viel. Ich stehe hier irgendwie auf und dann trinke ich meinen Chai oder meinen Kaffee oder habe so dieses einfache Leben und kriege mit, dass es in diesem einfachen Leben, was da viele Menschen leben, viel entspannter ist, viel schöner und viel mehr Kontakt da ist. Und bin dann immer so Common Class gefahren. So, also ich nenne es jetzt mal das Armenabteil in den Zügen. Das macht man spätestens dann, weil man irgendwie die anderen Züge nur 3 Tage davor buchen kann oder irgendwie, ich weiß gar nicht. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, naja, es ist irgendwie auch viel lustiger, weil da das Leben viel bunter ist. Und wenn man so spontan einfach wie ich unterwegs ist, dann doch und dann irgendwie merkt, naja, ich gehe jetzt halt zum Zug, dann kann man da halt mehr oder weniger noch rein und da bei den anderen Schlafwaggons halt nicht. So, aber in dem gibt eben auch diese große Freiheit daran. Also wenn man das jetzt so 3 Tage durch Indien reist, dann ist es auch echt anstrengend so damit, aber so die Freude zu merken, dass da sich einfach ganz, ganz viele Wunder ereignen können und wie normal das eigentlich ist, weil es gibt da so eine andere Richtung, Kurs in Wundern und da gibt es so die Definition von Wunder, vielleicht komme ich deshalb drauf, so. Es ist so ein bisschen, ja, Wunder ereignen sich eigentlich, wenn man sich dem nicht in den Weg stellt. Oder wenn der eigene Geist sich dem nicht in den Weg stellt. Also diese Welt an sich, oder es gibt diesen Spruch von Wunder sind eigentlich natürlich. Was mich interessiert, ist, was passiert, wenn ich mich dem nicht in den Weg stelle.
Ja, ich mache das selten, dass ich mir Sachen aufschreibe, aber wie du gesprochen hast, habe ich mir Sachen aufgeschrieben, weil ich finde es dann immer so, und das ist dann für mich Synchronizität, wie du von Yogananda gesprochen hast, weil auch durch ihn bin ich jetzt nicht so nach Indien gekommen, aber das war mein Einstieg in diese, ich nenne es jetzt mal so, in diese vedische Richtung, ja. Und meine Frage ist, hast du Kriya-Yoga praktiziert? Okay, gut, dann ist das unsere Verbindung, weil ich praktiziere auch Kriya-Yoga oder jetzt nicht mehr so intensiv, aber es ist für mich so oft so, mein letztes Interview war mit meinem Lehrer Silvester Walch und zu dem bin ich auch nur deshalb gezogen worden. Es hat auch eine indische Geschichte dahinter. Aber auf die bin ich dann erst viel, viel später gekommen. Und so ist es bei dir auch so. Man könnte jetzt sagen, wir kennen uns aus einem alten Leben. Ist wurscht. Ja, man muss da auch gar nicht so hineingehen. Ich meine nur, das ist eine gewisse Schwingung, wo man andockt. Ja, weil wie du das erzählt hast, habe ich eine Gänsehaut gehabt. Ich habe gewusst, okay, da gibt es, also ja, du hast erzählt von Yogananda und dann hast du von einer Einweihung gesprochen, dann habe ich gemerkt, wie, ja, so. Und das Zweite, was für mich auch so spannend ist, wie du erzählt hast, du konntest nicht mal den Koffer packen. Ich hatte eine ganz ähnliche Situation, dass ich auch eine ganz heftige Lebenskrise hatte. Es ist jetzt 8 Jahre her. Ich wusste damals, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon immer wieder in Indien, aber ich wusste, damals ist es mir so schlecht gegangen, ich bin nur im Bett gelegen und ich habe sogar einen Kübel beim Bett stehen gehabt. Also ich bin nicht aufs Klo gegangen, bin sondern auf den Kübel gegangen, ja. Weil ich das Gefühl gehabt habe, ich kann nicht mehr aufstehen und ich habe nicht gewusst, wie ich nach Indien komme. Aber ich habe gewusst, in Indien wird es anders werden. Es war irgendwie so ein Gefühl. Und damals hat mir ein Freund, der auch Kriya-Yoga praktiziert, der hat mir damals das Ticket gebucht und ist mit mir sogar hingeflogen, ja. Und innerhalb von ein paar Tagen, ich war damals dann im Kriya-Yoga-Ashram, also ich bin jetzt nicht die Tradition nach Yogananda, sondern mein Meister ist Gurunath aus in der Nähe von Pune ist der Ashram. Ich war ein paar Tage dort und es war während einer Abendmeditation. Also ich erzähle es dir jetzt einfach und alle anderen dürfen gerne zuhören, aber es ist mir wichtig, es dir auch zu erzählen, weil ich finde, das bereichert uns immer, wenn wir so die Geschichten auch von anderen hören und sie sehr ähnlich sind wie unsere eigenen. Also ich wusste nicht, wie es weitergehen soll, aber an diesem Abend, bei dieser Meditation, habe ich die Augen zugehabt und irgendwann mal habe ich gewusst, ich muss die Augen aufmachen und der Meister hat mir in die Augen geschaut und hat über mich geatmet, also hat meine Atmung übernommen. Und das hat, ich weiß auch nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich konnte selber nicht mehr atmen und er hat über meine Wirbelsäule geatmet, ja. Und das war so ein kleines Wunder für mich, gedanklich oder gefühlt erst viel später, aber ich habe dann die Augen irgendwann einmal wieder geschlossen, war dann in Meditation oder war halt, bin einfach da gesessen. Und dann irgendwann einmal habe ich die Augen wieder aufgemacht, bin aufgestanden, habe gewusst, jetzt ist anders. Und natürlich war das ein Erlebnis, aber es hat auch diese indischen Vibes, die man einfach dort spürt, und ich weiß gar nicht genau, was es alles ist, der Duft, der Geruch, die Lebendigkeit, das im Moment sein, weil dir gar nichts anderes überbleibt, weil alles so schnell ist und du aus der Kontrolle gehen musst, weil es geht nicht anders. Aber es hat mir halt in irgendeiner Weise, hat es für mich wieder so einen, mein Leben dann irgendwie erst wirklich begonnen, ja. Und ich war halt dann noch längere Zeit in Indien, aber es ist, wie du erzählt hast, und deshalb führe ich das jetzt so aus, hat mich das sehr stark daran erinnert, ja, dieses, und plötzlich ist es ganz anders wieder, wenn wir dort sind. Ja, also es ist irgendwie ein Phänomen. Also das heißt, Ulrich, man kann das bei dir schon so beschreiben, dass die vedische Philosophie dein Leben verändert hat, oder was ist es konkret in Indien? Also du hast gesagt, die Vibes, aber ist es auch, dass du dich viel mit der Philosophie oder der Ideologie dahinter beschäftigt hast? Weil am Weg braucht es immer beides. Also ich finde, es braucht für den Verstand was Kognitives und es braucht die Schwingung. Ja? Auch wenn ich mit Menschen arbeite, dann schauen wir zuerst mal, was kognitiv ist, und dann gehen wir in die Frequenzveränderung hinein. Ja? Also wie ist es für dich gewesen oder ist es?
Ich würde dem zustimmen. Weißt du, du hast ja auch gemeint, du bist ursprünglich Lehrerin. Ich habe studiert. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch irgendwie auch ein Kopfmensch. Bin irgendwie intellektuell. So, das werde ich auch nicht mehr ablegen. Das finde ich auch okay. Und ich erfasse auch teilweise eben dann über das Geschriebene zum Beispiel. Und da sind nun mal viele Dinge einfach beschrieben wenn du jetzt die vedische Philosophie oder sowas nimmst. Und für mich war es immer so, dass ich gemerkt habe, es ist ja sozusagen diese zeitlose Philosophie, die da beschrieben wird, ne? Dieses zeitlose Wissen, von wegen es ist 5000 Jahre alt und es gilt immer noch und es wird auch noch gelten in den nächsten 5000 Jahren. Es wird sich immer irgendwie ändern und so weiter, aber im Endeffekt gibt es dieses Zeitlose daran. Und ich bin da, glaube ich, tiefer eingedrungen, unter anderem über eine Ausbildung, die ich gemacht habe, in Polarity Therapy. Das ist eine Körperarbeit, die arbeitet mit Chakren und so weiter und so fort, mit Energieströmen. Und die wurde mir tatsächlich auch von einem amerikanischen Heiler empfohlen, der auch Kriya-Yogi war, natürlich. So, ich habe immer wieder diese Kriya-Yoga Begegnung und das ist ganz, und dem bin ich auch so klar begegnet, weil ich auch gesehen habe, okay, da ist auch dieses Licht. So mitten wir haben einfach auch total zusammen gematcht. Der war deutlich älter, aber war auch wieder typisch. Und der hat mich zu dieser Polarity Therapy gebracht. Und die basiert im Endeffekt, der Gründer war auch, hat über Jahrzehnte in Indien umsonst praktiziert, unter anderem. Also ist ein Amerikaner, Austroamerikaner gewesen, also kam ursprünglich aus Österreich. Da haben wir es. Und da bin ich auch generell noch mal tiefer in so dieses, in diese, in dieses, ich nenne es jetzt mal zeitlose Wissen. Es ist ja nicht nur indisch, es ist ja auch zum Beispiel hermetisch oder sowas. Also es sind ja alles, dann sind es ja in der Tiefe sind es ja tatsächlich viele Ähnlichkeiten, ne? Oder gibt es da ja wenig Widersprüche in egal welcher Kultur? So wie ich es erfahren habe. Also es gibt immer was, was anders ist, aber in der Tiefe sind ganz, ganz viele Dinge gleich. Und für mich ist es auch aktuell wieder so, ich nehme jetzt mal diesen ganzen Facebook-Wahnsinn, wo ja ganz viel so dieses neue Dings ist, dass es für mich immer wieder wichtig ist, tatsächlich auch auf dieses Traditionelle zu gehen, wie so als Korrektiv. So zu sehen, ah, jetzt gibt es hier super krasse Entwicklungen und so weiter und so fort, okay. Aber was macht mich eigentlich wirklich, was bringt mich eigentlich zu mir? Was bringt mich eigentlich in eine ruhige, ausgewogene, klare, schöne, offene Schwingung oder Stimmung, in der ich offen bin für die Begegnung mit anderen Menschen, in der ich nicht irgendwie in sonstigen Dimensionen abschwebe? was ist es eigentlich? Und da finde ich immer wieder tatsächlich in dem, was weniger spektakulär ist, sei es jetzt die vedische Philosophie oder sei es das buddhistische oder was auch immer, was häufig von diesen Menschen transportiert wird. Also es können jetzt tibetische Lamas sein oder andere, wie auch immer, geprägte indische Lehrer oder Yogis oder sowas. Was ist immer wieder das, wo ich das Gefühl habe, hey, die große Zufriedenheit, Klarheit und auch Bodenständigkeit kommt eigentlich dort. So, und da geht dieses Wissen und diese Handlung, wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga nehme, geht so Hand in Hand. Ne? Das ist es ist dort ja nicht so sehr getrennt einfach. Ne? Einerseits Wissen, andererseits Praxis, sondern es ist ja in dem Sinne, es ist ja eins. Und da finde ich aber auch dieses Wissen wichtig und das auch nicht so nicht auszuklammern. Es geht eigentlich nicht wirklich. Ja.
Und auch die Faszination ist, und das nehme ich auch für mich so wahr, also ein Teil von mir ist sehr stark mit Ayurveda verbunden, ja. Das ist auch aus den Veden. Noch viel stärker ist es bei mir fast ist die Siddha-Medizin. Das ist die Tradition in Tamil Nadu, weil ich halt einfach mich eigentlich noch viel stärker nach Tamil Nadu gezogen fühle, ja. Und was es hat, und das ist das, wenn du so beschreibst, das Neue und gerade so auf Facebook, so dieses, ja, dieser neue Spirit, dieser Erwachungsspirit, ja, der ist nicht so greifbar für mich auch. Also, das ist so abgehoben im Ayurvedischen, würde man sagen, Luft und Raum und nicht erdig. Und wir sind halt in dieser Inkarnation Menschen, ja, und sind auch auf der Erde. Also es braucht auch das Erdelement für uns. Und auch Ayurveda ist für mich etwas, was es, wir wissen gar nicht, wie alt es ist, ja, sagen wir 5.000, 6.000 Jahre alt. Da hat man die ersten Aufzeichnungen gefunden. Also sagt man, okay, so alt ist es oder vielleicht auch viel älter. Oder halt all die alten Veden, also die Veden an und für sich. Und die haben damals gegolten und die werden auch noch gelten. Also es heißt, es gibt so eine Basis, die bleibt gleich und stabil. Und im Grunde ist Leben einfach. Ja, also es geht ja, im Grunde geht es darum, und deshalb gibt es ja auch eben die Essenz hörbar, weil es mir wichtig ist, dass wir Menschen erkennen, dass wir eigentlich diese Essenz in uns sind, aber dass wir eben auch diesen Körper haben, die Emotionen und den Verstand, und dass wir das aber alles so in einer, ja, in so einer Harmonie auch sehen, und wir müssen uns nicht auflösen und irgendwie in die Lichterwelt abdriften. Ja, und das ist, finde ich, das beschreibt eben die vedische Philosophie und auch Ayurveda sehr erdig und simpel. Weil eben schließlich und endlich geht's, warum wir hier sind, ja, dass wir auch Freude haben. Und wenn wir uns zu sehr verkopfen, dann verlieren wir ja auch die Freude in irgendeiner Form, ja. Du hast vorher so erzählt, und das kam für mich auch so stark. Das ist halt, du hast es nicht so beschrieben, aber ich beschreibe es jetzt so in den Worten, dass es auch mal sehr dunkel war in deinem Leben oder vielleicht auch manchmal ist. Ich meine damit, dunkel ist nicht schlecht, ja. Also ich meine, dass ich will das jetzt nicht so, hell ist so super und dunkel ist so schlecht. Ich nehme jetzt die Begriffe, ich nehme jetzt das einfach so her, weil das ist ein Jargon, den man versteht, wenn man sagt, Depression ist eher dunkel, ja. Und ich kenne das auch aus meinem Leben. Also ich kenne auch Depression, aber vor allem fokussiere ich mich da, wenn ich ans Dunkle denke, immer so an die Zeit, wo ich wirklich in einer Orgenkrise war. Und da war es sehr dunkel, so dass ich mich gar nicht mehr sehen konnte. Ich wusste nicht mehr, was ich bin oder wer ich bin. Und so ist meine Frage auch immer wieder, und die stelle ich jetzt auch an dich: Braucht's die Dunkelheit, damit man sich selbst erkennt, auch sein Potenzial, seine Kraft, sein Licht, sein was auch immer, seine Essenz? Braucht's das für den Wachstum, fürs Erkennen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das für alle Menschen braucht. Ich beobachte zum Beispiel bei vielen jüngeren Menschen zum Beispiel oder generell wahrscheinlich ist nicht, also ich finde, es gibt Menschen, die, da sehe ich nehme jetzt mal meine alten Nachbarn in Freiburg. So, die waren ein bisschen jünger als wir. Die haben für mich, wenn wir in dieser Sprache von Licht sprechen, viel Licht ausgestrahlt. Und ich sage jetzt mal so, ich kenne ein bisschen das Elternhaus und so weiter und so fort. Die haben in Anführungszeichen würde ich sagen, ich hoffe, das darf man so sagen, ein leichteres Leben. Die haben mehr so ein Leben, was wie so ein Freifahrtschein so ist. Und Herausforderungen natürlich und so weiter und so fort. Aber da ist nicht sozusagen diese Notwendigkeit, einmal so durch die Krise zu tauchen, um dann wie, ich sag jetzt mal, in der neuen Struktur neu geboren zu sein, was tief erkannt zu haben über sich. Ist auch gar nicht so sehr der Interessenspunkt vielleicht. So. Aber da geht es auch gar nicht so sehr um den Aspekt von Heilung. Die sind gar nicht so sehr vielleicht Heiler, sondern die sind in einem anderen Bereich. Die sind auch gar nicht in dem Bereich Spiritualität. Jetzt erstmal explizit, das ist nicht das Hauptinteresse. Sondern das ist vielleicht Bildung, das ist irgendwie Pädagogik, das ist irgendwie internationale Zusammenarbeit. Viele Leute, die sind dann in der internationalen Zusammenarbeit, ich nenne es jetzt nochmal diesen einfacheren Weg haben, weil ich finde ihn einfacher. So. Ja, manche Leute würden mich dafür umbringen, aber ich sehe einfach, Wege von Menschen auf dieser Erde sind sehr drastisch unterschiedlich hart. Viele Menschen, die danach selber vielleicht auch in dem Bereich von Heilung sind oder Therapie oder so, gehen den Weg durch Krisen, durch Dunkelheit, es geht so nicht weiter, wie es ist. Also ich glaube, wenn man für sich vielleicht eine Art von Weisheit als Mensch oder Seele oder wie auch immer erlangen möchte, dann braucht es das möglicherweise. Das ist das, was ich häufig mitkriege, dass dann einfach ein Punkt kommt, wo das Alte sterben muss. Und das ist vielleicht über ein Jahr, über 2 Jahre, über 3 Jahre, über 10 Jahre. Damit dann man vielleicht erfährt, okay, entweder zu sagen, okay, ich erkenne mich oder ich erkenne, was es ist, Mensch zu sein, oder ich erkenne zumindest, wie kann ich mein Leben leben, dass ich glücklich bin oder wirke oder was auch immer. Aber da ist häufig dieser Weg mit und durch die Dunkelheit. Und das wirklich ist einfach meine Erfahrung. Bei mir und aber auch bei anderen Menschen.
Ja, ich glaube,
Und
das.
ich bin sehr dabei, weil ich kann dir sagen, dass ich sehr, also jahrelang immer wieder in Depressionen war und immer wieder auch in ähnlichen Mustern. Und ich kann dir sagen, ich weiß wenig Menschen, die so hart gearbeitet haben, um da rauszukommen. Und daher gibt es diesen ganzen Aspekt von Traumata oder was auch immer, der gar nicht so klar benannt werden kann von mir. Und jetzt könnte ich ja sagen, ich kann ganz viele Dinge vielleicht so verurteilen oder in Frage stellen, aber es gibt auch einen Teil, wo ich merke, ja, vielleicht gehört es dazu. Vielleicht ist es Teil dessen, was mein Weg ist. Und auf eine Weise, vielleicht kann ich darüber auch inspirieren oder kann ich da auch verständnisvoll anderen Menschen gegenüber sein. Und weißt du, ich habe therapeutisch gearbeitet, körpertherapeutisch, und bei mir waren immer die heftigen Fälle. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe das erst gecheckt, als ich dann Leute, weil ich vielleicht mal nicht arbeiten konnte oder so, weitergeleitet hatte. Und dann kamen Kollegen also ich habe das nicht lange gemacht, kam zu mir und haben gesagt, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Ich habe gesagt, das ist alles so bei mir.
Also meine Erfahrung, ich kenne das auch und ich würde auch sagen, mein Leben ist schon ein Weg, wo viele Hindernisse waren und wo ich sehr viel lernen durfte. Ja? Verglichen jetzt, so wie du es beschrieben hast, mit anderen, mit Freundinnen, die mit mir aufgewachsen sind, die jetzt ganz andere Leben leben, ja? Würde ich sagen, wow, bei mir war eine große Herausforderung immer schon da. Aber was ich fühlen kann, ist, dass wir, wenn wir diese Herausforderungen meistern, wir brauchen uns nicht zu fragen, warum die sind, ja. Also ich finde, man kann sich's immer sehr gut karmisch erklären und sagen, ja, das ist das, das
Ja,
ist
es
immer so die
interessiert mich
Geschichte,
ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum.
ja.
Also das
Ja.
interessiert mich nicht.
Nein,
Oder
man hört auf, das
ne,
sich
man
zu
hört irgendwann
fragen.
auf, sich zu fragen, warum.
Ja.
So, weil das auch einfach nicht wirklich viel bringt.
Genau, man nimmt das einfach an, so wie es da ist. Und ich glaube, eben der Schlüssel liegt ja daran, dass man das, was da ist, nicht mehr mit diesem Widerstand aufnimmt, sondern dass man es einfach durchfließen lässt, was da ist. Und was das Schöne ist, und das wollte ich eigentlich sagen, ist, dass wir, wenn wir das meistern und wenn die Welle des Lebens wieder gut gesurft worden ist, dann haben wir das in irgendeiner Form im Energiefeld als Information. Also wir können entweder in die Verbitterung gehen oder wir gehen wieder ins Aufrichten. So diese, ich sage immer, ich liebe Viktor Frankl, der das so nennt, die Trotzmacht des Geistes, sich immer wieder so aufzurichten. Und das hat man im Energiefeld. Und das war auch im Grunde immer schon in deinem Energiefeld, ja, kann man sagen. Weil Zeit und Raum gibt es ja nicht, also war es immer schon in deinem Energiefeld, du brauchst das einfach noch einmal wieder so als Auffrischung, ja. Und Gesetz der Resonanz, natürlich spüren das andere, das heißt, du trägst dann immens viel heilende Schlüssel in dir, die anderen von der Frequenz her unterstützen. Das heißt, wenn du jetzt als Körpertherapeut arbeitest und eben Fälle anziehst, die wirklich anspruchsvoll sind, dann auch deshalb, weil du im Grunde auch alle Schlüssel schon allein in deinem Energiefeld hast. Jetzt könnte man sagen, ja super, aber ich will ein einfaches, lockeres, fröhliches Leben und warum kommen die zu mir? Aber das ist etwas, was wir uns, also wir können es uns leicht machen, aber was wir so als Lebensrucksack mithaben, das können wir uns nur so bedingt aussuchen. Aber was wir machen können, ist, wir können den Lebensrucksack ja, glaube ich, schon uns überlegen, ob wir ihn trotzdem mit Freude tragen oder nicht. Weil in dem Lebensrucksack sind nämlich schon auch Felder drinnen oder Steine drinnen, die leicht und lustig sind. Ja, es sind ja nicht nur schwere drinnen. Ja. Und du hättest nicht diese immense Empathiefähigkeit, die du ja auch hast, auch bei deiner Arbeit als Fotograf und als Mensch, der anderen die Sichtbarkeit bringt. Ja, das kannst du nur aufgrund von dieser Sensibilität, die du da aufgebaut hast, aufgrund von deinem eigenen Weg. Ja, und auch die Wahrnehmung, die du hast von Menschen, und auch wie du es ihnen mit deiner Sanftheit vermitteln kannst, ja. Und das finde ich ist bei dir so wunderbar spürbar, dass das einfach aufgrund von dem Weg sich so entwickelt hat, ja, den wir uns, ja, nur so begrenzt aussuchen können. Eine Frage, die mir jetzt gerade kommt, und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Kennst du Palmblatt-Bibliothek? Sagt dir das was? Ja.
Kenne ich
Ah,
nicht.
warst du auch schon mal?
Nee, ich war nicht dort, aber ich hatte einen indischen Pandit, der über Zoom eine Lesung gemacht hatte, die da, ich kann dir nicht genau sagen, wie das alles zusammenhing, aber da war die Palmblatt-Bibliothek so im indischen Kontext mit dabei und dann hatte ich eine Lesung einmal aus einer Bali, auch nicht in Bali, sondern auch das war, glaube ich, nur Audio, wo auch die Palmblatt-Bibliothek am über die Palmblätter sozusagen, wie mit dabei waren, ja.
Okay, weil meine Frage ist, ich habe mich damit eine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt. Ich war auch in mehreren Palmblatt-Bibliotheken in Indien und weil meine Lesungen so, also die ersten Lesungen mich sehr bewegt haben, ja, und auch für mich nicht vorstellbar war, dass es sowas gibt. Und für mich hat es eigentlich, ich kann schon sagen, mein Leben sehr intensiv verändert, weil ich wusste also bei meiner ersten Lesung war mir klar, dass ich in diese Familie inkarniert bin. Mit all den Schwierigkeiten, die man noch so hat, ja, wo man noch vielleicht als junge Frau hadert, dass das hat so sein sollen und dadurch konnte ich vieles viel besser annehmen und auch in die Vergebung gehen. Ja, das war so der erste Punkt. Aber haben mir dann immer wieder die Frage gestellt, es wird ja immer so gern davon gesprochen, dass wir auch Meisterinnen sind oder Meister unseres Lebens, was ich schon auch so empfinde. Ja, also wir können schon unser Leben auch kreieren. Aber inwieweit ist unser Leben in irgendeiner Form vorbestimmt? Also man könnte sagen, es gibt halt dieses Karma und das hat man halt und sein Dharma. Inwieweit sind wir wirklich frei und können alles frei wählen? Und inwieweit sind wir da festgefahren? Was sagst du da dazu?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich habe mir die Frage häufig genug gestellt. Was ich, glaube ich, klar habe, ist klar, wir kommen mit bestimmten Bedingungen hier an. Das kann man ja auf jede Art und Weise über Karma oder über Astrologie oder was auch immer unterschiedlich anschauen. Inwieweit wir frei sind, daraus zu machen, was wir wollen, also inwieweit wir definitiv ganz frei Schöpfer unserer Realität sind, was ja auch so ist, inwieweit die Freiheit geht, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Was ich aber glaube, ist das, oder was meine Erfahrung ist, egal wie es ist, es macht schon Sinn, die Perspektive einzunehmen von, ich nenne es jetzt mal Selbstverantwortung. Und die Perspektive einzunehmen von, okay, ich erschaffe meine Realität, das, was ich innerlich erschaffe und so weiter und so fort, das hat eine Auswirkung aufs Äußere. die Perspektive ist auf jeden Fall die wichtige. Also zu sagen, ja, es ist im Endeffekt auf die eine oder andere Weise, ist das, was ich hier gerade erlebe, meine Kreation. Und sei es, dass ich vor 500 Millionen Jahren irgendwie also weniger Jahren vielleicht irgendwo meine Frau verlassen habe in irgendeinem buddhistischen Dorf und jetzt auslöffle das und so weiter und so fort. Also immer zu sehen, ja, auf irgendeiner Weise ist da eine Ursache und einfach damit, und das hast du vorhin gesagt, einfach akzeptierend umzugehen und zu sehen,
Ja.
so ist die Situation, die sich mir gerade zeigt. Ich kann sie eben nicht gänzlich verstehen. Ich kann auch nicht ganz, da fängt es vielleicht an mit wo ich dieser ganzen Schöpfer von Realität Metaphorik so auch immer sage, ja und nein. Aber ich kann natürlich nicht jetzt einfach irgendwie oder ich kann es nicht, in einem Augenblick zu sagen, ah, ich schiebe das alles weg und von hier habe ich eine neue Realität. Das wollte ich auch nicht. Ich kenne genug Leute, die dann so wie ganz krass in spirituelle Gemeinschaften gehen und dann ist alles andere abgeschnitten. Es ist nicht meins. So, ich habe den Eindruck, nee, ein Teil von mir ist nicht mit der Welt und mit dem, was die Bedingungen sind und so weiter umzusetzen. Ich trage keinen spirituellen Namen, deshalb. Und es ist beides. Es ist auf jeden Fall viel festgelegt und ich tendiere aber zu der Perspektive zu sagen, dass da auch ein starker Impetus von Freiheit drin ist, von Möglichkeit, das Leben selbst zu gestalten. Aber dieser Impetus muss irgendwie einsinken oder musste bei mir einsinken ins System. So Viktor Frankl redet ja auch davon, ne? Also diese Freiheit ist ja was er stark macht. Und das so zu erkennen und zu sagen, okay, ich nehme es nicht nur theoretisch, sondern diesen Aspekt von, ich nehme die Verantwortung wirklich, wirklich an. Das hat bei mir super lange gebraucht. Ich war super lange auf die eine oder andere Weise und bin sicherlich immer noch teilweise, aber stärker in einem Opfermodus, habe mich sehr dran gerieben, wie denn meine äußere Welt war, sehr, sehr die Bedingungen, oh Gott, im Äußeren so für das verantwortlich gemacht. Und es ist sehr einfach, das so zu sehen, tatsächlich. Auch wenn man sich die Bedingungen teilweise anschaut, dann denkt man auch so, könnte auch tatsächlich idealer sein, ne? Aber ich bin im letzten Jahr tatsächlich im letzten Jahr recht konkret dahin gekommen zu sagen, nee, ich höre damit auf. So, ich nehme mal die Perspektive ein von, okay, Selbstverantwortung. Und dann kommt man eben auch in diese Perspektive von, okay, ich kreiere und ich schöpfe meine Realität. Und es hat immer diese ganzen, ne, Bedingungen, auf der dann diese Perspektive basiert. So nochmal dieser einfachere Weg, möglicherweise, teilweise von anderen Menschen.
Ja.
Aber ja, das ist so
Ja.
ein bisschen meine pragmatische Perspektive auch darauf, zu gucken, was funktioniert denn für mich? So, was
Ja.
ist das, was? Wie wird mein Leben reichhaltiger und glücklicher und werden meine Beziehungen reichhaltiger und glücklicher? Wie werde ich glücklicher oder erfolgreicher? Was auch immer, und zu gucken, was funktioniert denn eigentlich? Und das ist das, wo ich merke, nee, das funktioniert am besten.
Ja. Es fühlt sich für mich auch so an, weil das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ne? Weil so dieses, es ist ja sehr Hype geworden, so dieses sich etwas zu manifestieren. Ja? Und begonnen hat es vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren das schon her ist, 15 Jahre oder länger, da hat es so ein Buch gegeben, das Wünschen ans Universum oder so irgendwie hat das geheißen,
Genau
glaube
so.
ich, oder so irgendwie. Ja? Und ich nehme es auch so wahr, dass wir eigentlich erst so etwas manifestieren können, wenn wir das, was wir haben, annehmen und auch in die Verantwortung gehen. Also ich nenne es jetzt das Karma, das man hat. Also wenn man nicht mehr damit hadert und sich als Opfer sieht. Weil solange wir das haben, haben wir eine Frequenz, die nichts anderes anzieht. Und man kann im Grunde Karma schon auch verändern, ja, das ist, für mich ist das so. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe das einfach für mich so zurechtgelegt, nämlich in dem Moment, wo wir das aus einer fühlenden Ebene annehmen, was wir mitgebracht haben, mit all diesen Facetten, ja, und da sind viele dabei, wo wir sagen, das sind auch negative Dinge, unter Anführungszeichen, weil wir sie noch bewerten. Aber wenn wir aufhören, das zu bewerten, dann kriegt das plötzlich eine andere Energie und wir sehen, dass unsrige, obwohl es mit vielleicht unter Anführungszeichen viel Hindernissen konfrontiert waren, als das größte Geschenk. Und wenn wir den Punkt erreicht haben, dann glaube ich, dass wir wieder ganz in der Meisterschaft sind und dann können auch andere Dinge passieren, weil das Interessante ist ja auch, dass sich das Palmblatt auch umschreibt. Das habe ich auch erlebt. Und zwar in einem, bei mir war das damals so in diesem Beziehungsbereich und auch mit Kindern, weil Kindern in meinem Leben, ich habe keine eigenen Kinder in diesem Leben und das habe ich irgendwie schon sehr zeitig gespürt, obwohl ich sehr mütterlich bin. Und wenn Kinder sind immer bei mir, ja, überall wo Kinder sind, ich habe dieses Mütterliche, ja, und ich liebe Kinder. Aber das war auch einmal so ein Change im Palmblatt und das fand ich irgendwie höchst interessant und ich weiß auch, wie dieser Change stattgefunden hat, weil ich in der totalen Annahme war. Und dann, es ist ja alles Energie. Jeder Gedanke, jede Emotion, unser System. Und natürlich können wir unsere Energie noch verändern, aber wir können es nicht so verändern, wie wir glauben, nämlich aus dem Kopf heraus, sondern es geht nur über diese, wenn wir es im Herzen spüren. Genauso wenig ist es, wenn wir, wenn man so sagt, Affirmationen, ja, zum Beispiel, ja, aber wenn ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, und wenn ich es nicht in der Tiefe spüre, ändert sich in der Frequenz null, ja. Und deshalb ist das eben für mich eine spannende Frage. Ist alles in Stein gemeißelt oder gibt es die Veränderung? Und es gibt da, glaube ich, auch gar keine klare Antwort drauf, außer so ein Herumphilosophieren, wie wir es gerade tun, ja? Oder schauen, was ist es für sich, was macht es mit mir, was ist es für sich selbst da drinnen, was macht es mit mir, wie ist es so, ja? Ich spreche ja gerne von der Essenz, ja? Weil ich einmal mein Licht, ich nenne es jetzt Licht, ja, weil das ist, also ich habe einmal das verloren, was ich das Gefühl hatte, was ich bin. Und ich habe nicht mehr gewusst, wo ich bin im Körper. Und da habe ich mich das erste Mal wirklich auch, habe ich das Gefühl, dass das, was in den yogischen Schriften so beschrieben wird als Atman oder ja, das war für mich so diese Essenz und ich habe auch das, ich habe das irgendwie gespürt und nicht gespürt. Ich wusste nicht, wo das ist, aber ich wusste, dass ich sowas bin irgendwie, ja. Wenn ich von der Essenz spreche, wie beschreibst du deine Essenz? Gibt es da irgendwie etwas, wie du das für dich beschreibst?
Ja klar, Glückseligkeit. Also ich glaube, und deshalb glaube ich, ist die Essenz bei uns allen nicht unterschiedlich. Ich glaube, wenn wir alle so wie in uns hineinsinken, das kann zum Beispiel über Meditation sein, über Praktiken, über was auch immer, im Endeffekt über Entspannung, dann ist meine Erfahrung, kommt automatisch diese Essenz von Glückseligkeit, von diesen, sind diese ganzen Qualitäten, die man benennen kann, scheinen automatisch sozusagen auf der Bildfläche. Und das würde ich, glaube ich, als Essenz betrachten. Es gibt also diesen anderen Punkt, an den ich denke, weil auch das ist ja eine Möglichkeit, ist, wenn man in diesen, also wenn ich in diese Perspektive von Shiva und Shakti gehe und ich gehe so ganz in diese Energie von Raum und reinem Bewusstsein, wo keine Bewegung ist, auch das hat was Essentielles. Aber ich glaube, so wenn du mich nach Essenz fragst, dann ist es noch eher dieser Aspekt von Glückseligkeit, dieses, was dann aufsteigt, wenn diese Ruhe da ist. Und da ist auch wiederum, es wird schon ein bisschen abstrakt, aber da ist auch, ne, das ist Licht, da kann ich dann eher sagen Licht oder so, das ist eher auch Emotion oder auch Gefühl, nicht wirklich Emotion. Und da glaube ich, sind wir alle gleich. Da gibt es vielleicht Unterschiede graduell, aber so das Grundsätzliche ist, glaube ich, da macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob
Ja.
das ich bin oder du oder irgendwie jemand. Das ist auch das, wo ich in dieser Essenz, das ist das, was ich dann vielleicht bei meiner Großmutter wahrgenommen habe oder bei Yogananda oder wo diese Resonanz irgendwie auch auftaucht, glaube ich, so, wo man sich in dem begegnet. Oder was in Indien viel spürbarer ist bei den Menschen, so dieses Gefühl von Glückseligkeit, egal
Ja.
ob da jetzt irgendwie ein so das, was so frappierend ist, wenn da jetzt ein Bettler ist und trotzdem hat man diese Glückseligkeit durchschimmern.
Ja, fängst du mit dem Wort Gott auch was an? Also verwendest du das auch?
Ja, ich verwende es tatsächlich nicht so viel. Aber ich habe damit kein großes Problem. Also es ist mir auch nur geradezu, es wird mir tatsächlich, glaube ich, auch zu inflationär verwendet inzwischen.
Vielleicht, ja.
Also ich bin immer so, wenn sowas, so ein inflationäre, wenn so Medien, Facebook, was auch immer überschwemmt wird und auf einmal ist dann alles Gott und göttlich und ja, Göttin und Dings und bin ich da schnell draußen. Aber ich habe da wenig Spannung drauf oder so. Aber
Ja.
es ist tatsächlich weniger was Äußeres als früher. Es hat sich, also ich komme eben ja auch aus einer, also ne, eher aus dem christlichen Background von meinen Eltern her. Also da ist ja noch mal dieses Gott ist außen sehr, sehr, sehr präsent und das habe ich tatsächlich nicht mehr so präsent und es wird, glaube ich, trotzdem immer Teil von mir sein, so als kulturelle Fläche, die einfach immer da sein wird. Ich glaube, wir
Ja.
werden immer als Europäer oder wenn wir aufgewachsen sind, immer irgendwie einen Aspekt haben, wo wir das Gefühl haben, von ein Gott ist da außen, als den man so auch ansprechen kann. Und das finde ich tatsächlich auch was Schönes, weil jetzt ja zum Beispiel, wenn wir auf Yogananda nochmal gehen, ja auch eine sehr enge Beziehung zu Gott oder auch göttlicher Vater, göttlicher Mutter, das ist das, was da nochmal stärker ist, aber auch Gott von Yogananda selber da ist. Und ich finde diesen persönlichen Bezug da auch total schön. Ich mag das auch. Also ich finde das eine große Qualität. Also für mich ist es nicht das Gleiche, ob jemand ein, also vom Inneren ist es nicht so sehr das Gleiche, ob jemand einen persönlichen Bezug zu Gott hat, wo das Universum mitschwingt, oder ob jemand sagt, nee, es ist einfach alles eine Energie und Dings und diesem Wort so ausweicht, diesem persönlichen. Da fehlt mir dann häufig der Bezug, dann ist es für mich sehr abstrakt. Ist es bei mir teilweise gar nicht so. Und auch bei, nehmen wir jetzt mal nochmal als Beispiel Yogananda so, oder meine, ich mag zum Beispiel manchmal auch so, ich sag mal, die modernen, nenne ich es jetzt mal Christen, ein Bekannter aus Freiburg ist zum Beispiel so einer, der ganz, ganz klare Beziehung zu Gott im christlichen Kontext. Macht geile Sachen, weißt du? Macht auch in der ganzen Gemeinschaft und so weiter. Ich finde das alles prima. Also auch dieses zu integrieren. Es ist nur nicht das, wie ich normalerweise rede. Also da ist es nicht so sehr drin. Da bin ich dann doch eher vielleicht zu sehr eher im Indischen, ist noch mal ein bisschen anders gelagert dann. Aber
Ja, das ist einfach, was man da, woher man kommt, aus diesem Leben oder auch aus anderen Leben. Ich glaube, alles spielt da eine Rolle. Ich habe das auch so in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, dieses Gefühl, dass Gott halt eigentlich diese Essenz ist für mich, ja. Also, dass ich das eigentlich, könnte ich das ersetzen. Also nicht Essenz leben, Gott leben, ja. Also, es ist irgendwie so. Und ich habe ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich bin jetzt ja nicht sehr christlich aufgewachsen oder so, aber für mich war Jesus immer sehr wichtig, auch in meiner Kindheit. Ich habe Jesusbilder immer gesammelt. Ich habe immer einen starken Bezug auch zu Kirchen, also an und für sich gehabt, also zu dem Gebäude. Und ich habe, schon als Kind gebetet zu Gott. Das war für mich eine Instanz im Außen. Und das habe ich auch nach wie vor in irgendeiner Form, aber vor, ich weiß jetzt nicht, wie lang es her ist, 1, 2 Jahren oder so, war das sehr einschneidend für mich, weil mir klar geworden ist, dass Beten eigentlich nichts mit Gott zu tun hat, dass diesen Gott im Außen nicht gibt, sondern dass es, wenn wir nach innen kehren und beim Beten gehst du ja in erster Linie in die Dankbarkeit, dass da eine Energie ist, die dich unterstützt, ja. Und auch ins Bitten vielleicht, ja, aber ich glaube, die Dankbarkeit ist eigentlich überwiegend. Und wir verändern unsere Frequenz dadurch. Also das heißt, wir gehen in eine andere Frequenz. Wir geben uns hin, wir gehen in die Dankbarkeit, wir gehen auch ins Demütige und unsere Frequenz verändert sich. Und deshalb können dann ist das Gesetz der Resonanz ein anderes und deshalb können Gebete auch erhört werden. Und da hatte ich das so das Gefühl, aha, das ist alles nur ein Konzept von mir, das Gott im Außen, ja. Wie so ein naives Kind, das jetzt zu Gott bittet und Gott schickt einem jetzt das Gute, sondern dass das alles durch dich selbst passiert, ja. Und das war eigentlich sehr ernüchternd, weil ich mir gedacht habe, boah, ja, so. Also sehr naiv, aber erst wenn man das am eigenen System spürt, dass das, was man sich so vorgestellt hat, gar nicht gibt, ja. Aber dennoch auch so wie du sagst, ich glaube, es gibt ja kein, es geht ja im Leben darum, also für mich sind zwei Dinge, warum wir hier sind. Das eine ist, dass wir Freude haben, ja. Davon bin ich überzeugt, dass der Mensch hier alles, was er geschenkt kriegt, hier, dass er das liebt und genießt. Und das zweite ist, dass wir wachsen in unserem Bewusstsein, weil das ist das Einzige, was wir ins nächste Leben mitnehmen können. Und da haben wir halt manchmal Herausforderungen, weil manche haben in diesem Leben halt die Energie und das Potenzial, ein paar Bewusstseinsstufen, ohne dass das jetzt hierarchisch klingt, aber dass sie sich irgendwie, dass sie sich entwickeln und sich als Mensch erkennen, ja. Und die, die das haben, haben oft ein bisschen strugglen auch im Leben. Also da gibt's, für die gibt's halt einfach so ein bisschen die Schleuder. Und ob das gut oder schlecht ist, das ist frei von Bewertung, aber so nehme ich es halt einfach wahr. Und ich glaube, diese zwei Dinge ist für mich schon so ein Grund, warum wir hier sind, damit wir ein bisschen erkennen, aber auch, dass wir das Schöne genießen, ja. Und beides, und deshalb ist es auch wichtig am spirituellen Weg, ich nenne das jetzt so, dass wir erdig bleiben, dass wir unser Leben genießen, dass wir, ich habe früher mal gesagt, so mit Jute-Tasche und Räucherstäbchen herumrennen, das brauchen wir nicht, sondern wir können Fülle genießen, ja. Also das, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir das alles hier achtsam natürlich, aber dass wir auch da bleiben und nicht abheben. Irgendwie, ja. Und ja, genau. Du hast das vorher so beschrieben, das fand ich so schön, dass die Essenz für dich Glückseligkeit ist, ja. Oder so ein Gefühl. Es war, du hast das Glückseligkeit genannt, aber man konnte, du hast die Augen geschlossen und so reingefühlt. Und das, dann irgendwann kam ein Lächeln und dann war dieses Wort da, ja. Und ich frage immer diese, oder ich stelle immer diese Frage, wie gelingt es dir, deine Essenz zu leben? Wie gelingt es dir immer mehr, auch zu dieser Glückseligkeit zu kommen oder sie auch im Alltag zu pflegen?
Ich glaube, da würde ich fast sagen, dass ich ja, in diesem Jahr ich würde fast sagen, so ein bisschen einen Weg für mich gefunden habe. Ein bisschen neuen Weg, der ist jetzt nicht total neu, aber eine der Sachen, die für mich super essentiell ist, seit ein paar Monaten, ist eine Art, man würde sagen, es ist eine Art von Achtsamkeitspraxis, aber es stimmt gar nicht so richtig, sondern es ist wie so eine kleine Essenz der Achtsamkeit übernommen in ein anderes System. Das nennt sich zum Beispiel Positive Intelligence. Und es sind einfach kleine Übungen, die sich durch den Alltag durchziehen und die machen was sehr, sehr Spannendes. Und zwar geht es innerhalb dieser Übungen darum, von, ich sag mal, tiefer liegenden Gehirnarealen, das ist sehr, sehr, sehr praktisch, sehr faktisch, einfach in die höheren Gehirnareale zu kommen, also die kreativen Gehirnareale zu kommen. Das sind ganz einfache Übungen, es ist wie die Hände zusammen rein, Fokus auf den Atem zu bringen, Fokus aufs Hören. Es ist immer sehr, sehr auf die eigene Wahrnehmung bezogen. Und das schaltet etwas im Gehirn um. Warum sage ich das? Wenn man in diesem kreativen Modus ist, und ich setze mich ja viel mit Kreativität auseinander, ich bin sehr kreativ eigentlich, in diesem Modus wird man eigentlich sehr viel freier, das zu tun, was man tun möchte. Man wird sehr, sehr viel kreativer. Kreativ heißt, man ist nicht in irgendwelchen Gedankenschleifen oder emotionalen Schleifen gefangen, oder das passiert mal, aber man kann meiner Ansicht nach sehr, sehr gut trainieren, fast schon auf einem sehr physischen Weg dort eine Bahn zu legen, um mehr und mehr in diesen anderen Bereichen zu sein. Da gibt es auch, das ist ziemlich wissenschaftlich beschrieben, gibt es einen Tipping Point zum Beispiel. Wenn man an dem ist, dann bleibt man deutlich stabiler in diesem anderen kreativen Bereich. Das ist eine Sache, die super simpel ist und ich habe die, ich ziehe die ziemlich durch. Und es ist eine der Sachen, die ich dafür verantwortlich mache, tatsächlich in keiner Depression zu sein. Ich hatte eine richtige Herausforderung dieses Jahr. Und das kombiniere ich unter anderem mit Sachen, die ich auch super pragmatisch finde und super wichtig. Ich glaube, ich habe für mich erkannt, dass ich mein ganzes Leben lang oder sehr, sehr viel in einem ziemlichen Stressmuster gelebt habe. Jetzt nicht nur ich, aber bei mir war das einfach so. Und da geht diese Positive Intelligence, diese Achtsamkeitspraxis einfach total gegen an. Also da finden sich einfach neue Wege. Und ich kombiniere das inzwischen mit gesunden Gewohnheiten. Also ich mache gar nicht mal wahnsinnig viel am Stück, aber sehr, sehr regelmäßig zum Beispiel Yoga. Und das ist genau das Gleiche. Es ist wie, es bringt mich eigentlich ins sehr Konkrete, in den Körper, ins Hier und Jetzt, in das, was wirklich da ist gerade. Und das ganze andere, wo man in Geschichten abdriftet, diese ganzen traumatischen Strukturen und so weiter, die sich nicht total auflösen werden wahrscheinlich. Da habe ich gemerkt, und das ist vielleicht so das, wo ich jetzt mehr und mehr dran bin, so zu merken, okay, vielleicht muss man es nicht total erforschen. Vielleicht muss man es nicht total auflösen. Vielleicht muss man nicht immer den Weg da reingehen und gucken, wo ist jetzt die Begründung für irgendwie, was ist damals passiert und so weiter und so fort. Sondern wie, ne, wenn man in diesen Bereich von Neuroplastizität geht, hey, was kann ich eigentlich tun dafür, um eigentlich in den anderen Bereich zu kommen? So, und wie kann ich achtsam mit meinem Alltag sein, dass ich eigentlich immer in einem, ich sag mal, gesunden, kreativen Modus bleibe? So, und ich bin sehr, sehr viel achtsamer zu gucken, wann steige ich zu hoch gedanklich, wann sind die Ideen zu viel. Und es ist, seit ich das so mache, bin ich nicht immer glücklich, reibe ich mich manchmal an Dingen, aber ich habe so den Eindruck, ich bin wesentlich stabiler und in dem. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade das, was mir mehr kommt, kommt einfach tatsächlich auch die Glückseligkeit einfach viel besser durch. Die für mich dann nochmal, weil ich habe das vorhin so, als ich mich da eingespürt habe, das habe ich da ja gemacht, als ich gemerkt habe, okay, was ist es? Bei dieser Glückseligkeit würde ich sagen, es ist das, womit wir auf die Welt kommen. Es ist auch das, was wir bei Neugeborenen sehen oder bei Kindern sehen. Diese Energie, diese Freude. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Tochter, die ist 7 Jahre alt, da ist sie glücklicherweise immer noch total dort. So, ich sehe ganz viele Kinder, das ist eine Sache, die mich wahnsinnig macht im Deutschen, wo dieses abgedeckelt ist, wo dieses Licht nicht mehr da ist in den Augen, kriege ich die Krise. So, bei ihr ist es glücklicherweise noch so. Und das ist wirklich so diese Energie, mit der wir alle so auf die Welt kommen. Und es verbindet sich. Ich verbinde das mit dieser, ich sag mal, mit dieser Erwachsenenhaltung von ich bin kreativ, ich bin offen, ich bin da, ich bin in Verbindung im Moment. Ich sink nicht sofort in irgendwelche Dramen ab und versuche das immer mehr und mehr zu verbinden mit dieser tatsächlich kindlichen, es ist nicht eine kindliche Essenz, sondern es ist, wie du sagst, diese göttliche Essenz oder sowas, die einfach wir da noch verorten können, weil sie da noch nicht irgendwie 10.000-fach überdeckelt wurde.
Ja.
So, deshalb ist dieses, ne, dieses, was so durchscheint. Ich meine, wenn du bei einem Neugeborenen in den ersten Tagen im Raum bist, das ist ja wie so, zack, ne? Da ist ja der Raum erfüllt. Also, wenn es ein bisschen gefördert wird. Und spannenderweise, wenn wir nochmal auf Yogananda zurückgehen, als meine Großmutter gestorben ist, da war diese gleiche Essenz auch nochmal so im Raum von Yogananda unter anderem auch. So einfach dieser ganze, ich habe geheult wie ein Schloss und dabei teils aus Rührung, so ganz ehrlich, war es einfach so wusch und so krass, der ist ja total da. Das gleiche wie bei der Einweihung, da ist er ja auch so, also, ne? Total da. Und dieses, da ist auch dieses Göttliche, was so durchscheint, zum Beispiel. So. Ja. Und das ist das, also es ist super einfach. Also es ist super einfach, was ich da mache. Aber wenn du mich fragst, was braucht es, um diese Essenz zu leben, dann ist es super, super einfacher. Aber regelmäßiger. Also ich bin inzwischen wieder total Fan von einer Regelmäßigkeit. Es muss gar nicht eine institutionalisierte spirituelle Praxis sein oder sowas. Aber weiß auch gar nicht, ob es diesen einen Weg gibt. Für mich funktioniert einfach der, zum Beispiel auch besser als Kriya-Yoga. Aber ich glaube, eine Sache, die das so, ja, wir hatten es doch, ne, die einfach auch Dinge so umschreibt oder, ne? Glaube ich schon. Ist, glaube ich, schon wichtig.
Und wenn du so beschreibst, dann, ich komme ja schon noch aus dem Ayurveda, ja, also dann spürt man halt auch, dass bei dir die Vata-Komponente Luft und Raum schon da ist,
Ja,
ja.
klar.
Und das haben die Vata-Menschen, also du bist jetzt nicht nur Vata, sondern Pitta ist natürlich auch da, aber so vom Mindset ist das halt ein Vata-Mindset. Und da tendiert man dann dazu, dass man sich in der Kreativität auch verfängt und auch hängen bleibt an einem Gedanken oder an einer Idee, nenne ich es jetzt mal so. Und das ist genial, wenn du beschreibst, dass du für dich quasi eine Technik gefunden hast, wo du nicht hängen bleibst, sondern eine Technik, die dich löst, und das geht immer über den physischen Körper, also nicht immer, aber sehr oft. Und die Technik hilft dir dann, zu einem nächsten Gedanken zu kommen und den so weit zu denken, dass es nicht überdacht wird, sondern dass du wieder weitergehst. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Man könnte auch sagen, du bringst auf irgendeine Art und Weise das Erdelement stärker in dein Körpersystem, durch diese Technik. Und dadurch kannst du aber weiterhin kreativ sein, aber du verfängst dich nicht so. Und somit ist das eine wunderbare Möglichkeit. Und es ist genial, wenn man für sich selber was findet, dass man da so diese Balance findet. Das finde ich immer super. Also wenn du so erzählst, denke ich mir, wow, wie toll, selber eine Technik für sich zu finden, dass man sein System balanciert. Man könnte jetzt sagen, man balanciert die Doshas, ja. Also muss man jetzt nicht nur mit Essen oder so irgendwas oder mit Ölen oder so, sondern kann man mit Körperübungen oder mit irgendwelchen Techniken, die zu einem kommen, ja, machen. Und ich glaube auch, dass viele Schlüssel, so wie du es auch beschreibst, weil du ein paar Mal gesagt hast, es ist eigentlich ganz einfach, ja. Und ich glaube, dass es manchmal auch wirklich im Einfachen zu Hause ist, dass die Dinge im Einfachen zu Hause sind. Und ich glaube auch bei der Ernährung liegen die Dinge im Einfachen zu Hause, ja. Wenn ich mir manchmal eben Social Media auch anschaue, und gerade der Ayurveda-Hype ist ja ein Wahnsinn geworden im Westen. Und manche Dinge haben gar nichts mehr für mich mit Ayurveda zu tun und sind so kompliziert, dass ich mir denke, na Halleluja. Und ich glaube, es ist auch so für mich wichtig, auch wenn wir jetzt so sprechen, dass wir uns ja auch so dieses Einfache wieder ein bisschen mehr besinnen. Irgendwie, ja.
Ja, und also ich würde da total zustimmen und ich glaube, eine Sache, die ich da anfügen möchte, ist, wir reden hier immer vom Bewusstsein. So, und es ist immer, auch bei diesen Übungen zum Beispiel, es ist diese Dinge. Möchte ich ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist bewusst zu machen in dem, dass es eigentlich, und das ist so diese, ne, wie so ein Gap gibt zwischen dem, was man macht. Ich reibe hier meine Finger aneinander und dem, der das wie beobachtet. Da sind wir in dieser Beobachterebene. Und dadurch lädt sich sozusagen diese Beobachterebene auf. Das ist schwer zu beschreiben. Also, weil man kann Dinge machen, so, und dann hängt man ganz stark in dem Machen wie drin. Aber es wirkt eigentlich nicht so richtig. Das ist so das, was mir die Positive Intelligence gezeigt hat. Aber wenn man das macht, das Gleiche macht, aber eigentlich für sich den wie mitlaufen lässt, ha, ich mache diese Praxis, weil diese Beobachterebene, dieses reine Bewusstsein sich dadurch eigentlich auflädt und stärkt. Und das setze ich mit diesen Gehirnarealen sozusagen in Verbindung. Dann hat das eine andere Wirkung. Das ist das Gleiche bei. Das ist das, was für mich Achtsamkeit ist. So, das ist das, also deshalb, ich mag dieses Wort gar nicht so. Ein buddhistischer Lehrer hat mal Gewahrsein gesagt, Gewahrseinspraxis. Ist viel besser. So, weil ein Gewahrsein, es ist ein Gewahrsein, das Handeln, was da passiert. Und Achtsamkeit hat immer gleich dieses, ich mache jetzt Dinge ganz langsam oder so. Das ist nicht das, was es ist. So. Und aber in dem sozusagen das zu üben, Und zu wissen, was stärkt man dadurch? Ich stärke dadurch diese ein bisschen detached Art und Weise zu sein. Und ich wollte immer sozusagen eins sein irgendwie. Ich wollte immer so, ich habe immer gedacht, weil ich habe die Menschen so beobachtet, so und dann, die so scheinbar eins waren, so, so direkt und impulsiv und irgendwas so. Und auch das ist, hat für mich nicht funktioniert, sondern ich tue mich leichter, indem ich mir klar bin, hey, da gibt es zum Beispiel diesen Körper, da gibt es diese Dinge, da gibt es die Welt, da gibt es, und dann gibt es das Bewusstsein und die Wahrnehmung. So. Und auf einer Ebene, klar, ist alles eins, aber ganz lebenspraktisch ist es zwei zum Beispiel, ist es Wahrnehmung, sinnliches Hören und so weiter und so fort.
Ja.
Das klar zu haben, dann kommt so dieser Gap. Ich nenne es so gerne Gap. Ich glaube, Satguru hat da auch ganz schön drüber gesprochen. Und dadurch entsteht Freiheit. Freiheit sozusagen zu tun, was ich tue, wenn ich. Und ich glaube, viele Menschen an einem Punkt, wo sie da sind, Freiheit zu leben und Kreativität, deshalb mache ich dieses Wort so gerne, dann braucht es diesen Gap. Und bei vielen Leuten ist es, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so. Die sind in ihrer Welt, wie fast würde ich sagen, ein bisschen gefangen. Dann machen sie diese Dinge, das ist ein Leben auf Autopilot. Bei mir ist es aber nicht so und ich glaube auch bei dir nicht so und ich glaube bei vielen Leuten, die wachsen, Entwicklung machen, auch spirituelle Entwicklung, da ist das nicht unbedingt so und dadurch fällt vielleicht auch häufig mal vieles zusammen, weil sich dieses Leben so erstmal so einüben muss.
Wie du es jetzt beschrieben hast, ist das, hat deine Übung mit Sicherheit auch was damit zu tun, also so spüre ich es ja, von Verhaftungslosigkeit oder
Auf
von
jeden Fall.
weniger Anhaftung. Und das schließt jetzt wieder den Kreis, weil ich beschreibe das immer so, ich liebe die Körperlehre, also aus dem Yogischen, ja. Und die Menschen, die sich meinen Podcast anhören, die kennen das schon zu Genüge. Ich sage das Lampenschirmmodell, in der Mitte die Essenz und rundherum halt den physischen Körper als Lampe. Also ich habe Kinder-Yoga unterrichtet und da habe ich das den Kindern so erklärt, ja. Und drüber der Verstand, emotionale Gedanken, emotionale Körper und mentaler Körper, ja. Und was ja schwierig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Angstthema haben und im Lampenschirm hängen bleiben bei der Angst, bei dieser Schwingung und dann auch dazu vielleicht einen Gedanken haben, dann stehen wir an einem dunklen Teil und sehen unsere Essenz nicht. Das ist im Grunde Depression, ja, weil wir stehen an einer Stelle und wir kleben vor allem fest. Die Energie, die uns festhält an der Energie, also an der Emotion oder an den Gedanken. Und dann sehen wir nicht diese Glückseligkeit oder wie auch immer wir sie nennen, ja, dieses Gefühl von, es gibt ja auch keine Worte irgendwie dafür, ja. Und wenn, es gibt mehrere Möglichkeiten, dass man von dort auch wieder wegkommt, ja. Also wenn ich in der Praxis mit Menschen arbeite, dann ist es für mich, sehe ich mich in der Aufgabe, den Menschen dabei zu unterstützen, dass er wieder an eine Stelle kommt, wo er das sieht, was er ist. Das heißt nicht, dass ich an seiner Angst etwas verändern kann oder so. Ich mache das ja auch nicht. Das ist einfach, ich bin da einfach ein Körper, der sich zur Verfügung stellt. Und wenn du deine Übung machst, und dann sind wir natürlich ein Stückchen weniger aus dieser Anhaftung. Wir haften nicht an der Emotion. Wenn du deine Übung machst, ist es für dich auch so, dass du eben nicht so hängen bleibst an dem, was gerade da ist, sondern dass es im Fluss kommt, ja. Und natürlich sind wir dann auch achtsamer, ja. Oder wir nehmen es in einem anderen Gewahrsein. Ja, wir sind da einfach in einem anderen Zustand, ja. Genau, also das ist irgendwie spannend. Und ich mag das, wenn man auch so Bilder hat. Ich mag das auch bei dem Gespräch, wenn du sprichst und ich kriege dann ein Bild von dem, ja. Also gerade in der Spiritualität mag ich das sehr gerne, wenn man dann wahrnehmen kann in Form eines Bildes, was der andere sagt, dass es zu einem Bild wird, das man selber dann auch verstehen kann. Ja? Und ich würde mich freuen, wenn das die, die jetzt zuhören, auch verstehen und Bilder dazu bekommen. Aber das habe ich am Anfang vom Podcast auch gesagt. Und ich meine, das ist mir einfach auch immer wieder wichtig zu sagen. Ich mache diesen Podcast nicht nur für die, die sich's anhören, sondern einfach auch für uns. Und wenn er für uns ist, bekommt er viel Kraft und dann bekommt er automatisch für andere auch in irgendeiner Form eine Schwingung, die vielleicht auch dienlich sein kann.
Total.
Ulrich, ich möchte jetzt noch so abschließen, weil ich merke, wie viel Liebe und auch so Effort du in deine Arbeit so hineingibst oder in dein Wirken hineingibst. Und ich möchte jetzt noch mal so abschließend vielleicht auch mal so ein Bild von dir geben, wie du wirkst. Also was machst du, um andere zu unterstützen? Einfach, ich sage jetzt, Werbung machen für dich, unter Anführungszeichen. Erzähl mal ein bisschen, was du so machst. Also ich weiß, dass du Webdesign machst, Fotografie, dass du von der Körperarbeit kommst. Aber erzähl bitte ein bisschen was so deine Angebote auch sind.
Ja, vielleicht einfach nur ganz kurz. Also ich mache gerade keine therapeutische Arbeit oder auch, also die Dinge, von denen ich jetzt erzählt habe, wo du ja merkst, okay, das ist eine der Sachen, die mir wichtig sind. Also da ging es jetzt ja die ganze Zeit drum. Das biete ich gerade nicht an und ich biete es tatsächlich gerade momentan nicht an. Also es wird wahrscheinlich irgendwann wieder so sein, dann mit diesen Dingen von Positive Intelligence zum Beispiel, aber momentan nicht, weil sich das noch für mich, es war mir dieses Mal wichtig, mir jetzt wahnsinnig geholfen, mir hilft es noch. Ich habe inzwischen, da glaube ich, ein ziemliches System für mich, was funktioniert und auch gerade bei Themen wie Angst, Depression, also es hängt immer sehr Panik, Überlebensmechanismus, es hängt einfach sehr, sehr stark zusammen für mich und ich bin sehr dankbar, dass ich das für mich auch gefunden habe und das werde ich irgendwann weitergeben, aber noch ist es das nicht. Also noch darf das ein bisschen reifen. Und die anderen Sachen, die ich mache, die ganz, ganz, so wollte ich sagen, ganz klassisch Webdesign, was nicht ganz stimmt. Weil ich bin kein ausgebildeter Grafiker oder irgendwie was ähnliches, sondern ich habe das einfach, weil ich eben aus dem Therapeutischen komme, habe ich das einfach irgendwann mit angeboten, weil ich eben teils künstlerisch und so studiert habe und das einfach ein bisschen konnte. Und das hat sich jetzt einfach über die Jahre so entwickelt, dass ich einfach vor allem für Therapeuten und für Heiler und für Coaches oder für spirituelle Menschen oder ich bin da gar nicht so festgelegt, ehrlich gesagt. Also ich ziehe da nicht so die Grenze, wer ist spirituell nicht, oder ist mir ziemlich egal eigentlich, dass ich da einfach eben Webseiten mache. Und da ist immer dieses Thema von Sichtbarkeit und von Angst und Sorge und von nicht gesehen werden, ist da einfach immer ganz, ganz stark. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch da mein größter Trumpf sozusagen ist einfach, dass ich glaube, schon relativ gut Menschen sehen kann, relativ gut einfach sehen kann, wo sind die Gaben, wo ist der Weg, was will jemand vielleicht eigentlich in die Welt bringen, wo sitzt jemand vielleicht auch irgendwelchen komischen Gedanken auf, die nichts mit ihm zu tun haben, und hat irgendwelche Erwartungen, die nichts mit ihm zu tun haben oder vielleicht auch total unrealistisch sind, weil einfach viel Dinge erzählt werden in dem Bereich, die halt einfach zumindest nicht realistisch kommuniziert werden. Also ich kann dir sagen, dass einfach viel kommuniziert wird. Ja, wenn du das machen möchtest, dann musst du nur das machen. Du brauchst nicht das. Und dann kriege ich die Leute nach einem halben Jahr, nachdem die viel Geld rein investiert haben und noch mehr Zeit. Und das ist halt nichts entstanden. So. Das ist halt so der Klassiker. Nicht nur, aber auch. Ah, und da mache ich einfach Webseiten und versuche immer, dass es, weil ich ja sehr wenig von Abhängigkeiten halte, logischerweise und Anhaftungen. Und ein Ziel von mir ist eigentlich immer so, das Nötigste beizubringen, weil alles kann ich nicht beibringen. Es ist zu komplex. Es ist sehr komplex. Die Materie ist einfach sehr, sehr, ne? Ist nicht so einfach. Nicht so intuitiv nur. Und mein Anliegen ist immer, dass eben zumindest danach die Seiten weiter genutzt werden können. Also dass nicht irgendwie klar ist, jetzt steht dieses Ding da und dann ne, steht es da, sondern dass die Menschen damit auch selber weitergehen können, dass auch so ein bisschen klar ist, okay, wie wirkt sich das zum Beispiel dann auf Social Media aus? Kann man irgendwie von dem, was man da vielleicht von sich erfahren hat, von Positionierung, diesen ganzen Marketing-Sachen, kann man das vielleicht auch übernehmen für seinen Social Media Auftritt, vielleicht auch in der Kommunikation zu Kunden und so weiter und so fort. Also ich versuche das immer so, die Website ist immer so ein ganz dankbares Projekt und Medium, weil sich da eigentlich alles wie so zusammenbrennt. Da muss man nämlich mal wirklich sagen, so kommt es jetzt in eine Form. Und von dort kann es aber wieder so aufgehen, zu gucken, ah, okay, wie kann dieser eine Formgebungsprozess, der einmal durchlaufen wird, wie kann der sich wieder auffächern, dass von dort eben auch wieder diese Freiheit entsteht, zu sagen, ha, und jetzt kommuniziere ich so und so und mache das. Das ist so eigentlich das, was ich mache.
Schön.
Ja.
Mir steht das auch bevor. Ich habe jetzt seit sicher 1,5 Jahren so den Wunsch, auch meine Webseite wahrscheinlich ganz neu zu machen, weil sie ist 7 Jahre alt oder so. Und da hat eine Entwicklung stattgefunden. Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil das, wie du's sagst, das ist das Zentrum, ja,
Es kann eins sein, ja. Es
wo
kann
du
auch um
dich
andere gehen, aber
zeigst oder wo du dich noch mal so in Form bringst quasi, ja, also noch mal reinschaust, ja. Und das ist auch etwas, was in den nächsten Monaten so ein bisschen bei mir ansteht und ich freue mich drauf, aber ich merke auch, dass es ein bisschen Herausforderung ist, genau.
Genau, das ist so mein, eigentlich schön, dass du es sagst, und das ist eigentlich gerade so mein Steckenpferd, was so kommt, auch schon da ist tatsächlich, und das ist tatsächlich das Redesign von Seiten. Das nennt sich dann Relaunch, weil ganz viele Leute ja einfach Seiten haben, aber die sind wie so alt, und es ist halt super schwer, manchmal so aus dem Alten heraus was Neues zu machen von sich aus. Dann hängt man wie bei dem, was wir jetzt gesprochen haben, dann hängt man so bei diesen ganzen alten Sachen fest und kriegt es nicht in dieses Neue übersetzen. So mein neues, also das, was ich jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich machen werde, ist tatsächlich, dass ich relativ, also einige Seiten zumindest, dass ich sozusagen sage, guck, das ist genau das, was ich mache. Ich gucke einmal komplett über das ganze Ding drüber, gucke mir an, welches Angebot bringst denn eigentlich noch? Wie kannst du das auch klar kommunizieren? Womit verwirrst du vielleicht auch nur Gott und die Welt, weil da einfach 15 Angebote sind, die alle nicht mehr stattfinden und eigentlich bräuchte es zwei. Also, dass ich das wie so einbrenne und sage, guck mal, das ist jetzt das, was vielleicht jetzt erstmal das ist, wo du vorgehst. Ja, und dann gibt es diesen ganzen Teil, wo es halt auch formuliert wird. Das ist dann dieser ganze Bereich von Copywriting, was inzwischen das ist, was ich stark mache. Wo es halt so formuliert wird, dass es halt eben auch bei den Menschen ankommt, weil die meisten Menschen also das ganz natürlich kommunizieren halt von sich aus und wollen dann wahnsinnig viel reinbringen in diese Seite. Aber wie wir wissen, Menschen interessieren sich zumindest in diesem Format eigentlich nur für sich selbst. Also, und diesen Shift zu machen von, ah, okay, was ist das, was ich anbiete, aber wie kommuniziere ich das, dass es da ankommt, wo es ankommen soll, nämlich bei irgendwie meinen potenziellen Kunden, da, 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 so. Das ist das, was echt eine Herausforderung ist für viele Menschen, das hinzukriegen. Und das auch eine Herausforderung generell ist. Es ist nicht so einfach. Aber da scheitern, glaube ich, super viele dran. Und das ist
Das
so.
ist dann wieder dein Pitta, also das Feuer, dass du das dann schon noch schaffst, diese Struktur da reinzubekommen.
Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin
Also
da.
das ist schon auch stark, dass das Feuer da auch stark ist, ja.
Genau, das ist so ne, Peter und dieses Feuer, was ja dann die Dinge so ein bisschen zerlegt auch, ne?
Ja, also
Dass
das
du
ist eigentlich eine
wirklich
schöne Kombination. Da
so,
bist du nicht dann in diesem. Da schweifst du dann nicht weg oder so, sondern da bist du ganz klar und ausgerichtet und kannst
ja.
genau schießen lassen. Also es ist eine wunderbare Kombination, das dann zu
Genau.
sehen.
Genau, das ist das. Und das andere Element, Kappa, wenn du es ansprichst, die Struktur und diese ganze Sache, klar, das ist einerseits gewachsen. Aber da schaue ich inzwischen, dass ich auf Systeme zurückgreife, die das einfach stark haben. Also ich benutze inzwischen sehr, sehr gerne tatsächlich einfache Systeme, die vorstrukturiert sind, wo nicht zum Beispiel WordPress, was die meisten Leute haben, ist ja so, da kann man ja alles so reinmachen, total frei, aber da wird es auch ziemlich wild. Und ich nehme inzwischen Dinge, die so super einfach sind, wo man zwar noch designen, richtig gut designen kann und ne, schöne Sachen machen kann, aber die so auf eine Weise, finde ich, super bodenständig sind. Das heißt, ich nehme da wirklich, sag mal, die bodenständigste Struktur, die mir noch die Möglichkeit gibt, frei zu sein. Das kaufe ich mir sozusagen von außen ein, weil das ist nicht das, so, ich habe nie gemocht, irgendwie diese ganzen technischen Strukturdinge, so bis ins kleinste Detail, was ja Kaffer dann wäre. Ne? So, das konnte ich nie so richtig. Habe dann immer versucht, das abzugeben, was auch nicht geklappt hat, richtig gut. Und inzwischen bin ich da, dass ich merke, cool, es gibt ja einfach Leute, die machen das oder die bereiten einem das schon so vor.
Ja,
Und
und man muss sich nur zu helfen wissen.
man muss sich nutzen, genau,
Ja, ich glaube,
man
das
muss
ist
nur
überhaupt
wissen,
so. Ja.
wo ist nicht meine Stärke. Ich bin kein Techniker.
Ja.
So, ich beherrsche das Zeug einigermaßen, aber ich bin nicht der Typ, der sagt, ich programmiere jetzt hier noch schnell was rein. Inzwischen kann ich das über ChatGPT sogar. Aber da ist wiederum diese, ne, das Medium, was mir da genau das eben bietet, ne? Aber sonst ist es nicht das, wo mein
Ja,
Interesse ist, einfach auch nicht meine Stärke.
verstehe.
Also.
Ja, aber schön. Das heißt, alle, die sich sichtbar machen möchten, können sich gern bei dir melden. Ja.
Jetzt nicht alle. Nee, die können nicht, klar. Also ja, klar, gerne. Also ich meine, man kriegt ja ein bisschen was mit von mir. Also wenn man sich das jetzt wirklich durchhört und dann hat man wirklich das Gefühl, naja, könnte was sein, wo ich gesehen werde, wo vielleicht derjenige da ist, der nicht, kriegt ja einen Eindruck von, dann kann man sich gerne melden. Ja.
Ja, es gibt es die, die in Resonanz gehen.
Die in Resonanz gehen, genau, die in
Die
Resonanz
spüren
gehen,
das
das ist,
sowieso. Also so
genau,
war
das
es ja im
ist,
Grunde gemeint. Die, die in
genau, also
Resonanz
die in
gehen,
Resonanz gehen, die können
können
sich
mal
gerne
schauen, was
melden.
da passiert. Genau.
Und das ist total lustig, weil diese Resonanz, also wenn wir nochmal beim Thema Facebook, das baut sich total lustig auf. Also glaubst nicht, wie dann die Leute irgendwie in Resonanz gehen, wo ich inzwischen gemerkt habe, ich bin ja sehr, teilweise ja sehr authentisch und sehr unverfälscht in diesem Medium. Ich halte mich selber für einen, der da relativ unverfälscht ist. Total lustig, weil das ist genau das, was bei vielen Leuten zieht. Also je mehr ich irgendwie verfälsche oder so, desto weniger.
Gehen die Leute in
Also gibt
Resonanz?
es vielleicht
Also.
Resonanz, ne? Aber so die wirkliche Resonanz, wo dann die Leute sagen, hey, aber ich will mit dem zusammenarbeiten und so weiter, die kommt tatsächlich über das, was sehr unverfälscht ist. Und da kann ich sogar meinen Prozess von, ich bin getrennt und weiß gerade nicht wie und so weiter teilen und trotzdem kommt das irgendwie an. Das ist echt spannend. Also,
Spannend.
ja.
Cool. Lieber Ulrich, ich glaube, das ist jetzt bis jetzt das längste Interview, das ich jemals mit jemandem gehalten habe.
Tada!
Ich möchte trotzdem zum Abschluss noch eine Frage stellen. Ich glaube, ich stelle sie nie, aber es ist eigentlich so eine klassische Interviewfrage. Ich habe sie jetzt vorher nämlich auch gerade für mich so gestellt, aber noch nicht beantwortet. Gibt es etwas, was du, wir nennen das so gerne Vision, ich finde das Wort Vision eigentlich nicht, also nicht so gut, aber gibt es so etwas, was du dir, was du spürst, was in deinem Leben noch dran sein darf, so? Also, was kommt da noch so? Gibt es da was?
Also was, wo ich jetzt die nächste Zeit konkret dran arbeiten werde, sehr untypisch vielleicht, aber ist dieser Aspekt tatsächlich von finanzieller Freiheit, aber das nochmal über was ganz anderes, was ich machen werde oder auch mache. Aber das ist mehr so, weil ich so viel im Überleben einfach war. Weil es so viel im Überleben war und so viel im Kämpfen, wo ich merke, da kann ich tatsächlich das, was ich vielleicht geben möchte, nicht so auspacken, wenn das so im Vordergrund steht. Deshalb bin ich da gerade sehr dran. Und das andere, was ich, und das hängt vielleicht mit dieser finanziellen Freiheit zusammen, das andere, was für mich, glaube ich, wichtig ist, ist, weißt du, was ich erfahren habe von, auch jetzt im Bereich von Heilung, ein Teil von mir ist immer, ist wie in na, das ist einfach Teil meines Seins und auch meiner Entwicklung. Aber weißt du, die richtig wichtigen Dinge, die ich dort erfahren habe, sei es jetzt in Indien, sei es jetzt in Thailand, sei es in Ashram, sei es auch in Deutschland, in dem Rahmen, weißt du, da gab es immer viel geben und viel geben in dem, was Gemeinschaft ist. Und es gibt auch konkrete Schritte, die da tatsächlich auch gerade sind, wo ich in diesem Bereich von Gemeinschaft, Community, Accessibility für Menschen, die eben jetzt nicht wahnsinnig reich sind oder nicht dieser Karotte von, ich mache jetzt irgendwie den Money-Coach-Scheißdreck, dann nicht drin sind. Und da würde ich gerne was geben. Es kann sein, auch über die Positive Intelligence, wo halt dann dieses Thema von Depression, von Angst, von Überlebensmodus, von, also dieser ganze Teil, wo ich vielleicht einfach auch meine Schritte gemacht habe, wo ich da, glaube ich, was geben möchte, weil ich merke, dass da viele viele Menschen, die da reinfallen, sind nicht falsch, sondern sind haben nur einfach Probleme in dieser Welt, wie sie hier ist, zu leben und brauchen da, glaube ich, einfach Strategien und Muster und Führung und Begleitung, um da durchzukommen. Das ist das, was ich erfahren habe. Jetzt nicht nur von mir, sondern von anderen Menschen, die ich da einfach gekannt habe oder kenne. Da würde ich, glaube ich, da ist ein Teil meiner Vision, der da auch hingeht, da Dinge zu ermöglichen vielleicht.
Wie schön. Super schönes Schlusswort von
Danke.
dir. Das lassen wir jetzt einfach so stehen, weil ich es schön finde. Das klingt doch irgendwie so nach. Lieber Ulrich, vielen Dank für deine Zeit und auch für dieses authentische Sein, dass es wirklich auch so stark für mich ein Gespräch war. Wüsste ich nicht, dass die Aufnahme jetzt mitrennt, wäre es einfach nur ein normales Gespräch und genau das ist mir wichtig. Und für mich, für dich, für alle irgendwie, die sich vielleicht daraus Inspiration holen können. Und ich finde Geschichten inspirieren
Ja.
uns. Ja.
Total.
In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und freue mich über unsere Verbindung. Alles Liebe zu dir.
Ebenso. Vielen Dank.